Heute ist Mittwoch, der 15.10. Ich bin Sally Lisa Stagen, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas und wie es jetzt weitergeht. Dann schauen wir nach Paris, wo die neue Regierung schon jetzt vor ihrer ersten Herausforderung steht. Und dann gibt's wie immer die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stagen.
Ihr Lieben, wir starten heute natürlich mit einem Update zur Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Ja, wie im 20-Punkte-Plan von US-Präsident Trump vorgesehen, wurden am Montagmorgen die israelischen Geiseln von der Hamas zuerst in das Internationale Komitee des Roten Kreuzes übergeben. Von da aus sind sie dann weiter nach Israel und zu ihren Familien gebracht worden. Ja, und neben den Lebenden wurden auch die toten Geiseln an Israel übergeben. Allerdings sollen laut Israel noch nicht alle toten Geiseln von der Hamas zurückgebracht worden sein. Dazu hat sich am Montag bereits der israelische Verteidigungsminister Katz geäußert und erklärt, dass die Hamas damit gegen das Abkommen verstoßen würde. Ja, und am Dienstag wurde dann von Israel auch bekannt, dass sie Gaza-Stadt mit Drohnen angegriffen und 3 Menschen getötet haben. Die Armee in Israel hat erklärt, dass sich mehrere Personen ihrer militärischen Position angenähert hätten und sich dadurch bedroht gefühlt haben. Ja, und der Chef des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Kadon, hat erklärt, dass es noch Tage oder Wochen dauern könnte, bis alle toten israelischen Geiseln übergeben worden sind. Laut Kadon hängt das mit der massiven Zerstörung im Gazastreifen zusammen. Dadurch sei es wohl schwierig, die Leichen zu finden. Und trotz der Umstände hat auch Israel insgesamt 1968 Häftlinge aus ihren Gefängnissen freigelassen. Ihr wisst es, wir haben schon darüber gesprochen, Trump ist ja auch nach Israel gereist. Von ihm geht ja auch dieser Friedensplan aus und er lässt sich dafür natürlich auch ordentlich feiern und hätte ja am liebsten auch den Friedensnobelpreis bekommen. Er hat am Mittag, also am Montag, das israelische Parlament auch besucht und dort eine Rede gehalten. Und was er da zur Waffenruhe gesagt hat, das hören wir uns mal an.
Nach so vielen Jahren unaufhörlichen Kriegs und Gefahren sind die Waffen heute ruhig und still. Die Sirenen schweigen und die Sonne geht über einem heiligen Land auf, das endlich Frieden gefunden hat.
Ja, Trump ist der Meinung, dass der Gazakrieg schon beendet wäre. Viele sind bei solchen Worten gerade eher vorsichtiger, auch wegen dem, was ich euch gerade schon erzählt habe, dass es nicht ganz so glatt läuft und immer noch Menschen sterben. Sie bemühen sich zwar darum, dass die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas weiterhin hält. Diese Waffenruhe wurde ja am Montag beim Friedensgipfel in Ägypten auch formal festgehalten. Dazu haben die USA, Ägypten, Katar und die Türkei eine Friedenserklärung unterschrieben. Was in dieser Erklärung genau steht, das ist bisher noch nicht öffentlich gemacht worden. Laut Trump sollen allerdings einige, Zitat, Regeln und Bestimmungen festgehalten worden sein. Neben den Ländern, die die Friedenserklärung unterschrieben haben, waren aber auch beispielsweise die italienische Ministerpräsidentin Meloni und Bundeskanzler Merz anwesend. Ähnlich wie Trump hat auch Merz deutlich gemacht, dass der Gaza-Krieg und der Konflikt jedenfalls für heute beendet sei. Merz, der geht jetzt noch einen Schritt weiter und meint, ja, wenn Trump das in Gaza klären kann, dann kann er es vielleicht auch in der Ukraine. Und dazu hören wir mal in sein Statement rein.
Wenn wir das heute alles so sagen, dann verbindet sich damit auch die Hoffnung, dass der amerikanische Präsident den Einfluss, den er ausgeübt hat auf die Beteiligten in der Region, jetzt mit uns gemeinsam auch ausübt auf die russische Regierung. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt wenige Flugstunden von hier entfernt einen seit 3,5 Jahren andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und ich möchte heute Nachmittag die Gelegenheit nutzen, auch mit dem amerikanischen Präsidenten erneut darüber zu sprechen, was wir gemeinsam tun können, um diesen Krieg zu beenden.
Ja, ich finde das ein bisschen zu kurz gegriffen, denn ehrlicherweise ist dieser Friedensplan in Gaza ja immer noch nicht das, was wir eigentlich brauchen, eine Zwei-Staaten-Lösung. Das bedeutet, da ist noch einiges zu tun. Und es bedeutet auch noch nicht, dass dieser Frieden wirklich hält. Wir müssen unbedingt dort weiter hinschauen. Und dass Trump jetzt der neue Friedensbringer auf der Welt sein will, daran kann ich aus meiner persönlichen Sicht auch noch nicht glauben. Natürlich hat er Einfluss und natürlich könnte er im Ukraine-Krieg wahrscheinlich auch mehr machen. Merz glaubt allerdings auch, dass Punkte, die man jetzt in Gaza gemacht hat, auch in der Ukraine anwendbar sind. Aber es sind eben auch Punkte offen in Gaza und das dürfen wir nicht vergessen. Die Entwaffnung der Hamas, die ist bis jetzt noch nicht erfolgt, vor allem lehnt die Hamas das ab. Zukünftige Regierungsverantwortung, wer macht das im Palästinensergebiet, wer darf das? Zwei-Staaten-Lösung habe ich schon gesagt, immer noch kein Thema. Ja, die USA und Ägypten sind sich da auch schon sicher, was da eigentlich passieren soll. Es soll ein Komitee geben, so ein Friedensrat, der die Verantwortung übernehmen soll. Ja, wie die Besetzung aussehen soll, das ist aber noch nicht geklärt. Die USA sagt aber, dass sie auf jeden Fall an der Spitze stehen wollen mit Trump und vielleicht auch der frühere britische Premierminister Tony Blair. Ägypten sagt natürlich, Leute, das gefällt uns gar nicht, weil so eine Führung, die soll ja eigentlich selber von den Palästinensern übernommen werden, zum Beispiel von der palästinensischen Autonomiebehörde. Ja, dabei handelt es sich ja um so eine Art Übergangsregierung. Die ist entstanden 1994 mit dem Oslo-Abkommen zwischen Israel und der sogenannten PLO, also der palästinensischen Befreiungsorganisation. Der eigentliche Plan hat damals vorgesehen, dass die Autonomiebehörde für 5 Jahre die Verwaltung in Teilen des Gazastreifens und des Westjordanlandes übernehmen sollte. Ja, laut dem Plan sollte es nach 5 Jahren zu einem eigenständigen palästinensischen Staat kommen. Und wie wir alle wissen, hat das nicht funktioniert. Seit die Hamas 2007 den Gazastreifen übernommen hat, hat die Autonomiebehörde auch keine Zuständigkeiten mehr. Und um die Fragen rund um die Entwaffnung, Regierungsverantwortung, Wiederaufbau, das soll jetzt alles geklärt werden in der zweiten Phase des Friedensplans von Trump. Die hat auch schon begonnen. Weitere Details sind, wie gesagt, aber noch nicht bekannt. Das bedeutet auch, diese zweite Phase hat vielleicht begonnen, aber mit so vielen offenen Fragen, dass wir uns fragen müssen, was passiert da in Gaza? Wir müssen hinschauen.
Werbung.
Wie kann sichergestellt werden, dass Bilder aus der Ukraine wirklich echt sind und nicht russische Propaganda? Ja, und wer überprüft eigentlich, ob Politiker in dem Wahlkampf lügen? Wie können Des- und Fehlinformationen im öffentlichen Raum vermieden werden? Immer geht es darum, einzuordnen, was stimmt und was nicht, wo der Kontext fehlt, ob eine Aussage irreführend ist, ja, und ob ein Foto oder ein Video tatsächlich das zeigt, was es ja belegen soll. Der Spiegel hat die größte Fact-Checking-Abteilung Europas, die Spiegel-Dokumentation. Mehr als 60 hochspezialisierte FaktencheckerInnen unterstützen die Arbeit der Spiegel-Redaktion. Das sind zum Beispiel IslamwissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, Volkswirte, BiologInnen und Historiker, die eine Vielzahl von Sprachen abdecken. Ja, sie überprüfen vor der Veröffentlichung einen erheblichen Teil der für die digitale Seite und den gedruckten Spiegel verfassten Artikel. Die recherchieren Antworten auf jede noch so abwegige Frage. Die arbeiten zusammen mit der Redaktion an komplexen Recherchen und checken Live-Fakten, zum Beispiel bei TV-Wahlkampfduellen deutscher und US-amerikanischer PolitikerInnen. Ja, und wie sieht so eine klassische Verifikation eines Spiegelartikels aus? Im Mittelpunkt steht das Übergabegespräch. Dabei klären der Dokumentar und die Autorin des Artikels offene Fragen, korrigieren Fehler und sorgen dafür, dass der Text bis in Einzelheiten richtig ist. Das gemeinsame Ziel ist dabei, jede Zahl, jedes Zitat, jeder Sachverhalt muss stimmen. Wir wissen es auch hier aus unserer Arbeit. Glaubwürdigkeit steht für den Spiegel an oberster Stelle. Ja, und nach dem Skandal 2018 um den Fälscher Klaas Relotius, der ganze Reportagen frei erfand, hat das Magazin seine Strukturen verbessert, Schwachstellen beseitigt sowie seine Qualitätsstandards überarbeitet. Ja, gerade heute, wo Fake News immer häufiger auf uns einprasseln, ist Qualitätsjournalismus wichtiger denn je. Deshalb arbeite ich zum Beispiel auch super gern mit Artikeln vom Spiegel für den Podcast, aber auch für Instagram. Und da gibt es ja auch eine Vielzahl an Sachen, die man sich anschauen können. Und aktuell gibt es beim Spiegel auch eine wirklich tolle Abo-Aktion für alle unter 30. Schaut mal rein. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Genauso wie wir nach Frankreich schauen müssen, man kann es sich einfach gar nicht vorstellen. Letzte Woche Montag wurde da gesagt, Regierung funktioniert nicht mehr, Premier Le Quenu ist zurückgetreten. Ja, war nur 4 Wochen im Amt und hatte seinen Rücktritt angekündigt. Damit war er der 5. Premierminister, der innerhalb von 2 Jahren zurückgetreten ist. Ja, laut Le Quenu lag das an den anderen Regierungsparteien, die keine Kompromisse miteinander eingehen wollten und unzufrieden mit der Verteilung der Ministerämter waren. Seit Sonntag ist er dann jetzt aber wieder im Amt. Wie lange er das dieses Mal aushält oder auch im Amt bleiben darf, das könnte sich schon diese Woche herausstellen, denn die rechtsextreme Partei Rassemblement National und die linksradikale Partei Unbeugsames Frankreich, die sagen, was hier passiert, das wollen wir hier nicht so machen. Wir haben ein Misstrauensvotum in der Tasche, das wir zücken werden. Die Vorsitzende der Linkspartei Panot hat auch erklärt, dass die Kommunisten und die Grünen dem Antrag zur Misstrauensfrage unterstützen werden. Schon diese Woche Donnerstag wird über die Anträge abgestimmt. Und auch der Vorsitzende der rechtsextremen Rassemblement National Partei, Badella, hat erklärt, dass der Fokus darauf liege, den französischen Präsidenten Macron zu stoppen und dafür auch dem Misstrauensvotum der Linksradikalen zugestimmt werden könnte. Die andauernde Staatskrise, die es in Frankreich gerade gibt, die lässt natürlich Macron auch so ein bisschen unter Druck geraten. Denn die französische Opposition fordert jetzt auch immer lauter seinen Rücktritt. Noch am Montag auf der Friedenskonferenz in Ägypten hat Macron aber erklärt, dass er davon nichts halte. Es gibt keinen Rücktritt, es gibt keine Neuwahlen. Und er hat auch gesagt, verantwortlich für all das bin nicht ich, sondern die politischen Kräfte, die gerade versuchen, alles zu destabilisieren. Und die Opposition, die wäre eh fürs Chaos verantwortlich. Gleichzeitig hat er aber auch betont, dass er in Frankreich für Kontinuität und Stabilität sorge. Dass er das in den letzten 2 Jahren nicht geschafft hat, das sei mal dahingestellt. Die Frage ist, schafft er es jetzt? Beim kommenden Misstrauensvotum werden alle jetzt auf die Sozialisten schauen. Die hatten bereits angekündigt, dass sie sich vorab noch nicht festlegen werden. Das hängt auch mit ihren Forderungen zusammen, eine Milliardärsteuer einzuführen und die jetzige Rentenreform rückgängig zu machen. Die wurde 2023 beschlossen und sieht die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre vor. Das kommt in der französischen Bevölkerung seitdem auch nicht so gut an, sodass es immer wieder zu Protesten kommt. Da die Sozialisten um die 70 Stimmen im Parlament haben, könnten sie dabei helfen, dass die neue Regierung abgewählt wird. Allerdings hat der Parteichef der Sozialisten, Faure, deutlich gemacht, dass sie gegen die Anträge stimmen werden, wenn die jetzige Regierung ihnen Zugeständnisse bei der Rentenreform macht. Ein einziges Chaos in Frankreich. Wir brauchen sie, die Good News. Und die kommen aus Hamburg. Es trifft sich so toll, dass ich zu dieser Zeit, wo ich das aufnehme, gerade auch selber in Hamburg bin, dass das Gefühl noch mal ein bisschen besser. Da gab es nämlich einen Volksentscheid am Sonntag und der hat ein deutliches Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt. Eine Mehrheit der Abstimmenden sprach sich dafür aus, dass die Stadt ihre Klimaneutralität bis 2040 erreichen soll. 5 Jahre früher als geplant. Damit muss die hamburgische Bürgerschaft das Klimaschutzgesetz anpassen und neue Maßnahmen auf den Weg bringen. Der Beschluss sieht vor, dass jährlich überprüft wird, ob die Städte ihre Klimaziele erreicht. Bei Verfehlungen sollen Sofortprogramme greifen. Zudem soll der Klimaschutz sozialverträglich gestaltet werden, etwa durch Begrenzung bei der Umlage von Sanierungskosten auf MieterInnen und Förderprogramme für Vermieter. Der sogenannte Zukunftsentscheid geht auf eine Initiative von Fridays for Future zurück, die von zahlreichen Umweltverbänden, Gewerkschaften und Unternehmen unterstützt wurde. Mit dem Ergebnis zählt Hamburg nun zu den ersten Großstädten Deutschlands, die sich per Volksentscheid zu deutlich strengeren Klimazielen verpflichtet haben. Und das sind richtige Good News. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.